Wenn der gesellschaftliche, soziale Druck schon im kleinen, Grüppchen, im Freundeskreis, auf Events etc. nicht da wäre, würden sich Menschen viel, viel leichter tun, weniger zu konsumieren. Ob man sich das so eingesteht oder nicht. Was würdest du sagen, ist das eine in der sozialen, in der zwischenmenschlichen Beziehung, was dir fehlt oder worauf du verzichtest, wenn du eben das Glas Wasser bestellst? Was ist das, was dir am allermeisten abgeht? Oder dich stört in der Situation dann?
Mich stört, dass ich in solchen Momenten immer noch proaktiv dagegen angehen muss. Also ich fühle mich immer noch in einer Rechtfertigungsrolle. Vor mir selbst vor allem. Die anderen sind da viel entspannter. Aber vor mir selbst so dieses, oh, jetzt bin ich, gehöre ich nicht richtig dazu mit meinem Wasser. Und das ist wirklich schwierig, ne? Und das ist nach wie vor, glaube ich, für sehr, sehr viele einfach ein ganz, ganz großes Problem. Und da hilft es dann nur, wenn man auch drüber spricht und wenn man versucht, den einen oder anderen mit ins Boot zu holen oder auch sich an dem einen oder anderen aufrichtet. Ich habe zum Beispiel auch Freunde, die noch nie getrunken haben, und die mal in den Vordergrund stellen und sagen, wie machst du das, und sich an denen orientieren und nicht immer, ja, aber es ist nach wie vor für mich eigentlich der Hauptkampf. Es ist überhaupt kein Kampf, nach Hause zu gehen nach einem harten Tag und mir keinen Alkohol zu gönnen. Das ist überhaupt kein Problem. Es ist absolut selbstverständlich. Ich denke da auch überhaupt nicht mehr nach. Aber wenn ich jetzt wüsste, du lädst mich in 2 Wochen zu einem großen Geburtstag bei dir zu Hause ein, dann würde ich jetzt anfangen, mir schon Gedanken zu machen, wie gehe ich da strategisch vor, wie mache ich das. Und das zeigt mir halt einfach, wie schwer das ist, langfristig da rauszukommen.
Hast du so ein paar Formulierungen oder Verhaltensweisen, die sich für dich als hilfreich erwiesen haben? Weil, wie gesagt, viele, obwohl sie vielleicht in ein Event gehen und sagen, heute nicht, dann sind sie in dem Moment trotzdem vielleicht nicht schlagfertig genug, nicht stark genug, und dann greifen sie doch zum Glas. Was hilft dir dann in den Situationen? Du hast vorhin von Telefonieren und vielleicht aus einer Situation rausgehen gesprochen, aber was sind Dinge, die dir helfen, die vielleicht auch anderen Menschen helfen?
Leider ab und zu eine Notlüge, tatsächlich. Also, weil wenn ich halt am nächsten Tag um 8 Uhr früh irgendwas habe, zum Beispiel auch einen Arzttermin oder irgendwas, wo ich nüchtern sein muss, dann sagt jeder normalerweise, ist okay. Mhm. Ne? Und vor allem nicht unterschätzen, was ist die eigene Stimme? Und wie wichtig ist man wirklich den anderen? Da habe ich auch so ein bisschen Fehler gemacht.
Erklär das mal.
Ja, weil ich habe mir häufig eingeredet, ist es den anderen viel wichtiger, als es wirklich war. Klar bringen die ihren Spruch, aber dann sind die ja mit ihrer eigenen Abhängigkeit, mit ihrem eigenen Triggern beschäftigt. Die wollen sich ja dann einen schönen Abend machen. Das heißt, viel ist dann die eigene Stimme, die ganze Zeit zu sagen, ich gehöre jetzt hier nicht dazu wegen dem Getränk. Aber das ist Quatsch, ne? Zu sagen, nee, ich sag's einmal ehrlich und dann rechne ich mit 1-2 Sprüchen von mir aus, aber damit hat sich's meistens auch schon. Es greift einen ja keiner an. Ja, es wird ja, also oder vom Thema halt auch ablenken, eine Frage stellen. Ne? Das ist ganz wichtig. Weil da war bei mir viel auch die muss ich heute schon sagen, selbstkritisch auch sagen, viel die Stimme im Kopf, weil ich selbst das so schräg fand. Ich fand das selbst so ungewöhnlich, weil ich einfach nicht damit sozialisiert worden bin, dass ich gedacht habe, ui, die gucken dich nicht, aber die verfolgen ja ihren eigenen Spaß.
Wie hast du damals Menschen kommentiert, wenn du eine Runde abfällig geschmissen hast und sie sind mit sowas
abfällig
gekommen?
Abfällig. Ich weiß, wir hatten in einer Jugendtennismannschaft, als wir so 17 waren, 16, 17, einen, der partout gesagt hat, er trinkt nichts, er will auch nie was trinken. Mhm. Und ich war ja einer von den Anführern. Ich war immer vorne mit dabei und konnte auch nie genug kriegen und auch nie aufhören. Nee, ich war alles andere als cool. Und ich hätte mich auch nicht gerne in der Runde, also den alten Felix und den neuen Felix, hätte ich nicht unbedingt gerne zusammen in einer
gehabt.
Runde. Ja.
Und wenn du jetzt so nüchtern an so einem Tisch bist, die Sprüche sind geklärt am Anfang, du siehst, wie sich so ein Abend entwickeln, die Gespräche werden ein bisschen flapsiger, die Sprüche werden lockerer und du siehst das alles bei klarem Verstand und klarem Sinne. Was ist so die Beobachtung, die in dir dann wehtut? Überwiegt es, dass du sagst, wie schön, dass ich klar bin? Oder ist es die Trauer, dass du nicht da diesen Rausch gerade mitgehst?
Nee, es ist schon oft so, dass ich natürlich dann unterscheide zwischen denen, wo ich merke, die haben wirklich ein Problem, denen, die einfach jetzt sich ein, zwei Bierchen gönnen und wo ich merke, die haben, wo ich einfach spüre, man spürt ja dann schon in der Frequenz, in der Art und Weise, wie dann auch getrunken wird. Und es ist dann schon so, da habe ich schon ein bisschen jetzt auch so mit dem Buch so eine Art Helfersyndrom entwickelt, dass ich dann schon denke, Mensch, sollte ich mit dem vielleicht mal reden? Also ich gehe da eigentlich raus aus meiner eigenen Rolle und analysiere dann eher, auch bei Älteren und wo ich merke, das geht seit Jahrzehnten so, dann lohnt sich's vielleicht mal oder bringt's nichts, vielleicht auch mal mit denen einfach zu sprechen. Ne? Mhm. Also, aber mir selber fehlt jetzt in den Runden nicht mehr so viel. Ich habe mich jetzt auch wirklich dran gewöhnt und die haben sich natürlich auch ein bisschen an mich gewöhnt. Glaube, da muss man wirklich auch sich immer wieder, was du gesagt hast, die eigene Identität. Was will ich denn wirklich für mich? Wen mag ich denn lieber? Ja, mag ich mich jetzt, wenn ich jetzt 2 Stunden mitmache, oder mag ich mich lieber, wenn ich danach mich vielleicht nochmal abdusche, mir die Zähne putze, ins Bett gehe, am nächsten Tag mich gut fühle? Mag ich mich so lieber? Und wenn man sich da mal entschieden hat, dann ist es auch ein bisschen einfacher dann im Lauf des Abends. Mhm. Weil nochmal, das ist mir ganz wichtig zu sagen, man bekommt sehr viel. Es ist nicht nur, weil viele rollen dann immer mit den Augen und sagen, wie kannst du dir diesen Abend entgehen lassen? So jung kommen wir nimmer zusammen und so weiter, ja. Und ich sage, ja, aber wir lassen uns morgen Vormittag mal telefonieren.
Ja, und ein wichtiger Punkt, auch das aus eigener Erfahrung, ist ja dann, wie wird der Vormittag verlebt? Weil oft ist es ja so, wenn man die Nächte durchmacht, dann ist der Vormittag qua Definition tote Zeit. Ja. Aber als ich zum Beispiel meine jetzige Frau vor 10 Jahren bald kennengelernt habe, wir haben am Anfang, wie viele, die sich neu kennenlernen, eher im Club die Nächte verbracht, auch ein bisschen was getrunken. Und ziemlich früh haben wir beide gemerkt, das ist eigentlich nicht die Art, wie wir unsere Zeit verbringen wollen. Und wir haben ziemlich schnell dann auf eher früh ins Bett ohne Alkohol umgestellt und waren am nächsten Tag um 6 Uhr in den Bergen und haben den Sonnenaufgang gesehen. Und dann kommt man ziemlich schnell dahin, dass die Alternative wirklich attraktiver ist. Da sind wir auch wieder bei Gewohnheitsbildung. Wenn man sich nur das vermeintlich Schöne wegknapst, ohne eine tolle Alternative zu haben, dann wird's hart.
Ja.
Genau wie du sagst vorhin. Wenn der Alkohol nicht da ist, man aber nicht weiß, was man sonst tun soll. Wenn aber eine Tochter da ist, mit der man auf einmal fit spielen kann. Also das Vakuum sollte idealerweise mit was noch Schönerem gefüllt werden, denn dann versteht unser Gehirn, es macht Sinn, so eine Art von Verhalten an den Tag zu legen. Und die Belohnung sollte nicht erst in 30 Jahren sein, dass man vielleicht im Rentenalter gesünder ist, sondern idealerweise am gleichen Abend oder spätestens am nächsten Tag. Ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, beziehungsweise ein großes Dankeschön. Mein neues Buch, das High-Energy-Prinzip, ist Spiegel-Bestseller geworden. Und das macht mich sehr, sehr demütig und dankbar. Denn es zeigt, wie viele Menschen sich wirklich danach sehnen, wieder voller Energie ihr Leben, ihr Auf und Ab zu gestalten. Ohne höher, schneller, weiter, Biohacking, Zirkus oder Selbstoptimierungswahn, sondern durch ein tiefes Verständnis für unsere Biologie. Wenn du das Buch schon gelesen hast, wenn du es empfohlen hast, wenn du es vielleicht sogar verschenkt hast, dann von Herzen danke. Ich weiß, dass viele Menschen auch hier von den Podcast-Hörern genau das getan haben. Und wenn du es noch nicht hast, dann ist es vielleicht genau jetzt für dich interessant, denn ich habe in diesem Buch die 8 Strategien zusammengefasst, auf die es wirklich ankommt. Wissenschaftlich fundiert, aber vor allem realistisch für deinen Alltag in der Umsetzung, selbst wenn dieser sehr, sehr vollgepackt ist. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Vielleicht für dich oder für jemanden anders, den du kennst, der schon viel zu lange auf Reserve läuft. Und jetzt zurück zur Podcast-Episode.
Oh, also und man muss auch gar nicht so, wir zwei kommen jetzt halt vom Sport und ich kann dann auch Leute verstehen, die sagen, Mensch, ich bin jetzt kein Leistungssportler, ja, ich werde jetzt deswegen nicht irgendwie Tennisturniere spielen. Spielt aber gar keine Rolle, weil selbst wenn du den Vormittag, wenn du einkaufen gehst und das genießt, über den Markt zu laufen, ganz anders da bist, eine Orange probierst, es gibt da so, die Sinne sind offen und bei mir zum Beispiel war es ja nicht nur ein toter Vormittag, ne? Also bei mir, und ich glaube, so geht's vielen, es ist Minimum ein ganzer Tag, den du dann eigentlich wegschmeißen kannst, wo du auch gereizt bist, schlecht gelaunt bist, dann oft, sehr oft auch Schrott isst, weil dein Körper natürlich die ganzen Mineralien rausspült. Das sind dann die, da geht man dann halt den Döner essen oder man geht zu McDonald's und damit fühlt man sich ja auch in Wahrheit nicht wohl. Das wird dann immer so glorifiziert. Heute haben wir uns wieder eine scharfe Pizza bestellt, aber na, man mag es ja auch nicht so wirklich. Und das fällt halt alles weg und man hat diesen Tag. Und in meinem Fall waren es sogar 2 Tage jetzt, 2, 3 Tage, bis ich wieder richtig richtig klar war. Und das ist immer ganz, ganz wichtig zu sagen, wer möchte ich sein? Da hast du vollkommen recht. Wer möchte ich sein? Wie mag ich mich ehrlicherweise am liebsten? Weil da können einem die vom Abend dann auch nicht helfen, wenn ich mich in der Früh nicht ausstehen kann. Da bin ich dann in der Nacht bin ich wieder alleine mit mir. Das ist wichtig, dass ich mich mag und leiden kann. Und dann, wie du sagst, ne, was Schönes finden und das Vakuum dann auch nutzen. Und das kommt dann ganz schnell. Und irgendwann, das ist auch vielleicht die Botschaft für viele, es verselbstständigt sich auch. Ja, also jetzt reden wir immer noch so eine Ausnahme und crazy und Dry January und mal weglassen. Aber irgendwann so bei mir ist das Alltag. Ich denke gar nicht mehr drüber nach. Ich habe jetzt diese Zeit. Ich habe zum Teil natürlich hat man auch mehr Geld, weil man weniger in der Gastronomie lässt. Muss man auch ganz klar sagen. Alkohol ist teuer. Ich habe neulich Mittag gegessen. Da habe ich gesehen, ein Helles kann bis zu 6,70 € mittlerweile kosten. Und diese Zeit dann zu füllen, das ist einfach wunderbar. Kann ich jedem nur empfehlen.
Ich möchte mit dir zum Schluss noch über Freiheit sprechen, denn das ist in der Diskussion, wird es auch oft missverstanden. Da gibt es ein schönes Zitat von dir. Wenn Menschen dir zuhören, würden sie jetzt vielleicht denken, der hat ja mit allem recht, aber ich möchte doch selber entscheiden, wie ich meine Zeit verbringe, ob ich Alkohol trinke etc. Und setzen das Thema Alkoholgenuss oder Alkoholgebrauch bis hin zu Missbrauch immer in so einen Freiheitsgedanken. So, jetzt sagst du aber, dass aus deiner Sicht Alkohol trinken müssen bis hin zu einer Sucht überhaupt nichts mit Freiheit zu tun hat, sondern dass die Freiheit eher einschränkt. Also gib uns doch bitte nochmal deine Perspektive, warum du glaubst, dass du dich in deinem jetzigen Setting viel freier fühlst, als du es eigentlich gemacht hast, wo du vermeintlich noch 5 Grade hast sein lassen und vielleicht weniger diszipliniert gelebt hast.
Ja, ich glaube, das große Missverständnis ist, dass wir häufig darüber sprechen, als sei Alkoholkonsum so eine Art Lifestyle-Entscheidung. Mhm. Ne? In Wahrheit ist es auch eine sehr starke physische Sucht. Das habe ich ja auch gemerkt, als ich dann weggelassen habe. Und natürlich suchst du dir dann bewusst die Anlässe. So, zum Beispiel war ich mit meiner Tochter am Spielplatz und habe gesagt, sie hat, Papa, ich habe Hunger. Das trifft sich gut. Was magst du essen? Vielleicht ein Kaiserschmarrn. Wunderbar, dann gehen wir ins Wirtshaus meiner Wahl. Da gibt's dann für mich das Augustiner und für dich den Kaiserschmarrn. Das heißt, bewusst oder unbewusst gestaltet man sich dann so die Tage auch so. Man geht zum Grillen. Trinkt dann da 2-3 Bier, dürfte eigentlich schon nicht mehr mit dem Auto nach Hause fahren, trinkt dann aber noch 2-3 Bier drauf, weil man halt sagt, naja, es ist ja Sommer, es wird mich eh keiner. Das sind alles natürlich schon Vorstufen aus für Alltagsalkoholismus, so wie ich ihn erlebt habe. Das hat jetzt noch nichts mit denen zu tun, mit den Menschen, die wirklich in die Klinik müssen. Der würde ich nie im Leben einen Ratschlag geben wollen. Und das ist schon mal ganz, ganz wichtig zu entscheiden. Das ist keine Lifestyle-Entscheidung, sondern das ist eine ganz, ganz schwierige Abhängigkeit. Und wenn man dann natürlich der Marketingindustrie folgt, der und sagt, da gibt's ja die berühmte Jever-Werbung, wo der eine Mann sich im Trenchcoat ins Schilf fallen lässt mit dem Jever-Pilz. Ja, und du denkst, Gott, wenn ich jedes Mal, wenn ich so ein frisches Jever, dann bin ich an der Nordsee und habe dieses Lebensgefühl in den Dünen. Das ist Freiheit. Ja, wenn du dir eins aussuchen kannst, und wenn du dabei belassen kannst, ist es vielleicht Freiheit. Wenn du aber jeden zweiten Abend irgendeine Form einen Jever und einen Korn oder einen Schnaps brauchst, dann ist halt keine Freiheit mehr. Und weil du auch gesagt hast, jeder soll es, genau wie du sagst, jeder soll sich selber zu dem Schluss kommen. Ich bin niemand mit dem erhobenen Zeigefinger, der sagt, so und so müsst ihr, sollt ihr es machen. Das sind, hier in dem Buch sind meine Erfahrungen, es ist mein Case. Und es gibt Gott sei Dank aber genug Menschen, die sich davon inspiriert fühlen und die sagen, ja, das möchte ich auch mal probieren. Ich möchte auch einfach mal, viele haben es ja noch nie mal über Monate weggelassen. Die sind, seit sie 16, 17, 18 sind, so sozialisiert, dass sie es an so einen Zeitraum nie weggelassen haben. Das heißt, die können in Wahrheit ja auch gar nicht mit uns, also die können die Erfahrung ja gar nicht teilen. Mhm. Und Gott sei Dank tut sich da jetzt einiges. Aber Freiheit ist natürlich in unserer Gesellschaft, wenn ich das jetzt noch sagen darf, das ist jetzt ein bisschen, ist natürlich sowieso so ein Wort. Wo sind wir denn frei? Wir sind sozial voneinander abhängige Wesen. Wir sind im Straßenverkehr. Wenn ich mir die Freiheit nehme, mit 250 meinen Porsche über die linke Spur, über die Autobahn zu steuern, dann beeinträchtige ich die Freiheit von der Frau, die vielleicht den LKW einfach langsamer überholen will. Wenn ich mein Leben lang mich totsaufe und irgendwann auf der Intensivstation lande, dann dann habe ich vielleicht ein Bett, was vielleicht jemand anders auch gut gebrauchen könnte. Also wir sind hier in der westlichen Welt alle in einem sozialen Kontext integriert. Das heißt, dieses Modewort Freiheit, ja, das wird oft verwechselt mit, die Industrie stellt uns ein Konsumangebot zur Verfügung. Ob das jetzt gut oder schlecht für uns ist, können wir in einem anderen Podcast besprechen. Mhm. Und wir haben dann die Freiheit zu entscheiden, welches Konsumprodukt wir davon, das wird dann oft gemeint. Das ist aber natürlich keine Freiheit, wenn ich von diesem Produkt abhängig bin.
Mhm. Macht sehr viel Sinn. Was ist denn für dich, Felix, jetzt im Blick auf 2026, das Ziel? Ist für dich das so, wie es jetzt in 25 gelaufen ist, dann ein stabiles Setting, wo du sagst, damit bin ich happy? Oder sagst du, da besteht eine Rückfallgefahr, ich möchte eigentlich noch mehr runterkommen? Was ist für dich jetzt auch öffentlich kommuniziert, sozusagen dein Statement, dein Plan fürs kommende Jahr?
Ich möchte es noch mehr eingrenzen. Also Ich würde am liebsten wirklich schaffen, gar nichts zu trinken. Aber, und das ist vielleicht der Unterschied zu einigen Gruppen, wie jetzt zum Beispiel der AA,
anonyme Alkoholiker,
sollte es passieren, sollte mir ein Ausrutscher passieren, bin ich gnädig und gütig mit mir selbst. Mhm. Und dann war auch nicht alles davor schlecht. Ja, dann, wenn ich 4 Monate geschafft habe und es passiert was, dann habe ich 4 Monate geschafft, das war eine Leistung. Also ich versuche auch den Leuten immer zu erklären, setzt euch auch mit diesen Geburtstagen und mit diesen Fristen. Die entscheidende Frage ist ja nicht die, ob es mir einmal passiert, sondern die entscheidende Frage ist, was passiert rund um dieses eine Mal? Ist es eine Ausnahme gewesen und komme ich sofort wieder raus und bin mir bewusst und habe eine grundsätzliche Entscheidung für mein Leben getroffen, so wie ich? Oder ist dann die Gefahr, dass ich am übernächsten Tag den nächsten Anlass und dann wieder reinrutsche? Und ja, da, toi, 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 ist mir bislang, das ist mir nie passiert. Also ich habe dann wirklich geschafft, die Ausnahme auch Ausnahme sein zu lassen. Aber wenn du mich nach meinen Wünschen für 26 fragst, würde ich mir ein alkoholfreies 26 wünschen.
Und auch das nochmal in den allgemeinen Kontext der Gewohnheiten kreiert. Das ist ein ganz, vielleicht das wichtigste Element, gütig zu sein, wenn man mal einen Schritt daneben gegangen ist. Denn am Ende, wie du sagst, geht's nicht darum, einmal 10 Wochen zu schaffen, und wenn man dann so enttäuscht ist, dass diese Serie gerissen ist, dann wieder komplett in den alten Modus zu fallen, sondern wichtig ist, wie man die nächsten 30 Jahre verbringt. Und wenn in diesen nächsten 30 Jahren auf dem Weg 10, 20, lass es 100 Ausnahmen passiert sind, man aber direkt wieder in den gütigen Modus kommt, wo man vorher war, dann hat man gewonnen. Denn es geht nicht um Ununterbrochenheit, jetzt nehmen wir mal anonyme Alkoholiker raus, wo der einzelne Kontakt zum Alkohol sofort wieder zum Rückfall führen kann. Aber wenn wir an Gewohnheiten insgesamt sprechen, ich erlebe es immer wieder, Menschen sagen, sie wollen jetzt jede Woche 3-mal joggen gehen, obwohl sie vorher noch nie joggen waren. Dann halten sie das voller Motivation des Jahreswechsels bis Anfang, Mitte Februar durch. Und dann ist die erste Woche, wo sie gestresst waren, wo sie vielleicht krank waren, und dann hat es nur einmal geklappt. So, okay, jetzt ist ja kaputt. Auf einmal gehen sie gar nicht mehr joggen, weil die Motivation dieser Serie weg ist. Also zieht euch bitte nicht an einzelnen Serien auf, sondern guckt, dass ihr langfristig den Karren in eine etwas bessere Richtung bewegt.